Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Der Song Niemand von Schmidt aus seiner aktuellen EP Gift. Eine EP, die ziemlich Wellen geschlagen hat in der deutschen Hip-Hop- und Pop-Landschaft, weil da aus dem Nichts dieser Newcomer Schmidt war mit seinem sehr eigenen Sound. Dramatisch, düster, schleppend, frickelig, mit vielen Effekten auf der Stimme und Vocal-Loops, aber trotzdem wahnsinnig einprägsamen Melodien und poetischen Texten, sodass man manchmal teilweise tatsächlich denkt, das habe ich so aus Deutschland noch nicht gehört. Dabei stimmt das mit dem Newcomer ja eigentlich gar nicht. Schmidt war zwischen 2013 und 2020 Sänger der Berliner Band Rakete und hat auch schon mit KünstlerInnen wie Seed, Lea, Sammy Deluxe, Yassin oder Haftbefehl zusammengearbeitet. Schmidt ist also viel im Hintergrund tätig gewesen bis jetzt oder als Teil einer mehrköpfigen Band. Deshalb habe ich ihn vor der Sendung gefragt, wie lange dieses Soloprojekt denn jetzt schon in ihm vor sich hingearbeitet hat.
Eigentlich tut es das, seitdem ich Musik mache, weil ich das eigentlich nicht abschalten kann. Ich habe auch eigentlich nie vorgehabt, für andere Leute Musik zu schreiben, sondern bin eigentlich immer mit meinen Gedanken und Melodien und Ideen sozusagen schwanger umhergelaufen. Und dann haben sich Möglichkeiten ergeben, die irgendwo einzubringen oder es wurde etwas Bestimmtes irgendwo gesucht. Und dann da kam das eigentlich dann mehr zu mir, als dass ich es irgendwie gesucht hätte, die Zusammenarbeit mit anderen Musikern.
Bei solchen Projekten, die, wie Sie gerade gesagt haben, die so lang vor sich hingären und mit denen Sie schwanger waren, da ist das ja oft so bei MusikerInnen, dass es dann so einen Impuls dahinter gibt, die Musik zu machen, die einem selber gerade so ein bisschen fehlt, die man sonst nirgends findet. War das bei Ihnen ähnlich?
Absolut, das trifft es eigentlich echt gut. Ich kann mich erinnern, dass, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, um 2017, denke ich, wird das rum gewesen sein, dass ich einen Song von UFO hörte und der heißt Balenciaga. Und ich fand die Energie von diesen Hip-Hop- und Trap-Sounds zusammen, auch irgendwie mit der Art, wie er das singt, fand ich einfach toll. Ich fand die Energie super. Aber irgendwie habe ich festgestellt, dass der Text mich nicht lange festhält. Und dann habe ich versucht, das selber irgendwie einzufangen, diese Energie zu kombinieren mit Worten, die mich irgendwie auch faszinieren. Und eine Zeit lang habe ich auch gedacht, das wäre eigentlich schwachsinnig, aber irgendwie bin ich dann froh, dass ich dabei geblieben bin und irgendwie stur geblieben bin und dass der Taximann dann dabei rauskam, in dem speziellen Fall.
Auf den Songs auf Gift, da geht es viel um Alkohol, viel um Exzess, meistens aber eben um Dinge zu vergessen oder Probleme zu verdrängen oder so eine Traurigkeit auch zu vergessen. Und ich finde die Mittel extrem interessant, mit denen Sie das rüberbringen, gerade im Gesang. Also die Effekte auf der Stimme, die Sie benutzen, diese Verfremdung, das ist ja auch so eine Entmenschlichung der Stimme oder eine Distanzierung. Geht das Hand in Hand für Sie in Ihrer Musik? Also diese Protagonisten, die sich irgendwie von der Welt so ein bisschen entfremdet haben in diesem Moment und auch die Entfremdung ihrer Stimme?
Ich finde, das haben Sie schon ganz passend ausgedrückt. Da habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ja, das ist sicherlich so.
Was reizt Sie denn dann so an dieser starken Entfremdung der Stimme?
Es ist faszinierend, dass die deutsche Sprache bei jeder Stimme und auch bei jeder Art, ein Stück Text zu interpretieren oder auch zu produzieren, der Text andere Untertöne bekommt. Also, weiß nicht, man kann jetzt ein banales Beispiel hernehmen und sagen, ich verbiege den Regenbogen. Wenn das Rio Reiser singt, dann klingt das unkitschig und irgendwie schön. Und wenn das jetzt jemand sehr schön und mit viel Vibrato und viel Hall auf der Stimme singt, dann kann es durchaus sein, dass es irgendwie auf einmal so einen kitschigen Unterton bekommt. Und so ist es mit meiner eigenen Musik auch. Also, wenn ich manchmal einen Text verfremde oder die Stimme verfremde, dann bekommt die Aussage manchmal einen anderen Unterton. Etwas vielleicht Zweifelndes, einen düsteren Beiklang oder so. Und da experimentiere ich viel.
Auf der anderen Seite benutzen Sie die Stimme auch, hatte ich das Gefühl, gerade durch die Effekte, sehr als eine weitere Art Instrument. Also, manchmal wirken diese verfremdeten Melodielinien aus Ihrer Stimme fast wie so ein Synthesizer. Was reizt Sie an so einem instrumentalen Einsatz der Stimme?
Mich reizt auf jeden Fall daran, das so noch nicht so oft oder noch gar nicht gehört zu haben. Also jeder Synthesizer hat ein starkes, ich sag mal, Zeitwasserzeichen enthält der. Also alles bis auf wahrscheinlich Rhodes und Klavier und Trompete und Schlagzeug, was ja so klassische Instrumente sind in der Popmusik. Jeder Synthesizer, dem hört man seinen zeitlichen Kontext irgendwie sehr an. Also wenn ich jetzt einen Dubstep-Bass vorspiele, Ihnen, dann würden Sie sagen, ja, das klingt doch so nach 2010 oder so. Und ich finde es immer ganz spannend, das einfach zu vermeiden, weil das dann zeitlich kontextlos oder unkommentiert dasteht, was man da irgendwie produziert. Und das hat eine Stimme halt einfach. Natürlich ist es, hat auch die Verfremdung der Stimme so ihre Mode. Und ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass ich das irgendwie in 5 Jahren dann glaube, sehr deutlich zu hören, dass das irgendwie so ein 2020er Werk ist. Aber auf jeden Fall geht es mir gerade so, dass ich das mag, das einfach zu vermeiden, dass es nicht wie alles andere klingt. Das finde ich sehr schön. Und tatsächlich ist es auch so, dass allerdings auch ein bisschen durch den Zufall, dem Zufall geschuldet ist. Ich singe oft Dinge ein, wenn ich Ideen habe, weil das am schnellsten für mich geht. Bevor ich mich also durch irgendwelche Presets auf irgendwelchen Synthesizern geklickt habe und das gefunden habe, was ich suche, ist dann oft irgendwie schon der magische Moment vorbei. Und um das zu vermeiden, singe ich dann halt Dinge einfach schnell ein. Und wenn es ein Bass werden soll, dann singe ich eine Linie und pitche die eine Oktave tiefer und nehme die Höhen weg und booste die 100 Hertz, damit es klingt wie ein Bass. Und dann singe ich darüber irgendwie zum Beispiel jetzt Chorflächen, statt Klavier zu spielen oder statt eben einen, weiß ich nicht, Juno-Synthesizer zu benutzen. Da ist aus der Not eine Tugend geworden, weil oft in den Produktionen, ich nehme das dann mit zu einem, ich sage jetzt mal im Anführungsstrichen, richtigen Produzenten. Und wenn wir das dann ausformulieren und zu Ende produzieren, dann bleiben oft solche Sachen, die eigentlich nur als Gedankenstütze da waren, bleiben oft übrig in der Produktion, weil sie eben einen gewissen Charme haben.
Ist ja dann fast quasi ein bisschen wie in der frühen Timbaland-Schule, der ja auch immer die ganzen Schlagzeuggeräusche einfach selber kurz mit dem Mund gemacht hat. Und das war dann nachher ja auch das, was den Produktionen so dieses Besondere gegeben hat.
Genau, ja, auch toller Produzent.
Bei so einem Song wie Poseidon zum Beispiel, bei dem besteht ja auch die Grundmelodie aus einem Stimmsample von Ihnen. Auf Jenny glaube ich auch, das ist ähnlich. Was ist da im Produktionsprozess als erstes da? Also diese geloopte Melodie aus der verfremdeten Stimme und darauf bauen Sie dann auf oder wie geht das normalerweise vor sich?
In beiden Fällen ja, aber es kann auch natürlich sein, dass er erstmal nur eine harmonische Vorstellung ist. Ich habe irgendwie 4 Akkorde im Kopf und singe dazu oder habe dazu eine Melodie im Kopf. Und dann würde ich das noch ausschmücken und dann kommen da noch irgendwelche Vocal Loops vielleicht dazu. Vielleicht auch konventionelle Instrumente, weiß man nicht. Das kann durchaus auch mal so rumlaufen. Aber in den beiden Beispielen war es tatsächlich so, dass erst diese 2 Vocal Loops da waren und ich dann irgendwie darüber nach Melodien und Worten gesucht habe.
Und wie das bei Schmidt klingt mit so einer Grundmelodie aus übereinander geschichteten Vocal Loops, das hören wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an im Song Poseidon. Und danach spreche ich mit Schmidt über seine Texte, seinen Hang zum Mystischen und über das ultimative Allheilmittel.
Gehst du heute wieder tauchen? Kommst du hier wieder zurück? Etwas Neues beginnt.
Poseidon war das von Schmidt, ein Song benannt nach dem Gott des Meeres aus der griechischen Mythologie. Sein Song Niemand ist eine Anspielung auf die Odyssee, also noch mehr griechische Sage. Forrest Gump spielt eine Rolle in einem Song, quasi ja auch sowas wie ein moderner Odysseus. Deshalb habe ich Schmidt gefragt, warum solche mythischen, sagenhaften Figuren gut in sein Storytelling passen.
Ach, es sind wahrscheinlich einfach, ist es diese sehr alte Neigung des Menschen, Geschichten zu lieben. Und es ist ja eigentlich so, dass alles erzählt ist. Wollte man eine völlig neue Geschichte erzählen, würde das einem kaum noch gelingen, also weil es jede Kombination aus Schicksal fast schon gegeben hat. Und deswegen sind es vielleicht diese Klassiker, die sich dann irgendwie so einbrennen. Und irgendwie setzt sich das Neue da doch irgendwie immer nur aus Bruchstücken von verschiedenen Vergangenheiten zusammen. Und so kommen die da, glaube ich, irgendwie rein. Also außerdem hat sich für mich früh ergeben, dass es mir nicht steht, oder zumindest meine ich das, einfach über Lifestyle zu singen, über mein Musiker sein. Das will ich eigentlich nicht in meine Musik lassen. Also das finde ich eher unspannend und ich liebe irgendwie auch das Kryptische und die Geschichten. Und ich glaube, so kommen dann diese Charaktere und Geschichtenstränge irgendwie dann in die Songs.
Es sind natürlich auch sehr tragische Charaktere. Also so richtig Glück hat kaum jemand in ihren Songs. Finden Sie diese tragischen Figuren einfach spannender oder universeller?
Das ist seltsam. Ich würde gar nicht sagen, dass ich in meinem eigenen Konsum von Musik auch immer die Tragik oder die Schwere und Melancholie oder Düsternis oder Dystopie suche. Aber sie ist jetzt ziemlich häufig in der letzten Zeit in meine Musik irgendwie geraten. Und seltsamerweise auch, naja, ich bilde mir ein, dass meine besten Lieder wahrscheinlich irgendwie eher dunkle Themen haben. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Es kommen auf jeden Fall Lieder. Ich arbeite an welchen und bin mit einigen schon fertig, die heller sind inhaltlich. Aber es ist schon so, dass mich das einfach fasziniert und dass es mich irgendwie da automatisch hinzieht. Aber das ist natürlich irgendwie, das ist ja oft so, dass die größte Stärke in der Überdosierung auch die größte Schwäche ist. Also der größte Feind des Melancholischen ist dann das Pathetische oder das Theatralische. Und das ist so mein kleiner innerer Endgegner.
Also mehr Dur dann auch auf dem kommenden Album dieses Jahr.
Ich will nicht von Dur sprechen, aber, aber unter Umständen, ja, ein, zwei Dur-Akkorde mehr werden es schon sein.
Die Figuren auf Gift, die sind ja nicht nur so ein bisschen tragisch. Oft geht es auf der EP ja auch sehr mystisch zu. Also die Geschichten, die entspinnen sich immer auf eine sehr interessante Weise. Es entsteht so eine Art Strudel. Also es fängt meistens mit einer relativ alltäglichen Sache an. Beziehungsende, Party, Taxifahrt, Alkohol an der Tanke kaufen. Und dann gerät aber alles irgendwie total außer Kontrolle und wird auch so ein bisschen surreal. So ein Höllenritt oder Orte eben aus Forrest Gump tauchen auf. Die Provinz wird ein Ort voller lebensgefährlicher Fallen. Was finden Sie spannend dran an dieser Verschiebung der Realitäten?
Ich glaube, es gibt Leute, die haben solche spannenden Biografien, dass sie darüber singen. Und bei mir ist es die Fantasie wahrscheinlich. Irgendwie der Bruch mit dem Realen und der Schritt hinein in das mystisch-kryptische. Das mag ich.
Wobei wir, wenn es dann um Fantasie oder Bruch mit der Realität, wenn es darum geht, sind wir ja auch fast schon wieder bei Exzess und Gift, die so eine Realitätsverschiebung ja auch irgendwie bewirken können. Im Song Taximann, da fragen Sie ja nach einem Gegengift gegen das Schlangengift in Ihrem Arm. Haben Sie das Gegengift mittlerweile gefunden?
Die meisten Songs dieser Schaffensperiode jetzt, dieser EP, kommen aus einer Vergangenheit, die tatsächlich nicht ganz einfach für mich war. Und inzwischen bin ich aber an einem emotional anderen Ort und ja, leider schaffe ich es nicht, das unkitschig auszudrücken, aber es ist irgendwie Liebe, die große Heilung. Wahre Liebe. Aber ich weiß nicht, ob man das so sagen sollte.
Das ist ein, glaube ich, schöneres Schlusswort, hätte man sich gar nicht denken können. Man muss ja auch manchmal sagen, wie es ist.
Man muss es manchmal sagen, wie es ist. So ist es also. Liebe kann absolut die Heilung sein oder ist immer Heilung.
Sagt der Berliner Musiker Schmidt. Und so schön es ist, dass er raus ist aus seinem Loch, aus seinem emotionalen Tal. Wir hören jetzt noch einen Song, in dem er über eine Zeit singt, in der er sie noch nicht gefunden hatte, die Heilung, in der das Schlangengift noch im System war und er verzweifelt Taxifahrer angefleht hat, ob sie denn kein Gegengift wüssten. Das hier ist Schmidt mit Taximann.
Taximann, Taximann.